SWR1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Mit Professorin Serena Preyer. Einen schönen guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Köster.
Sie sind Klinikdirektorin der Hals-Nasen-Ohren-Klinik an den Vidia-Kliniken in Karlsruhe. Anfang des Jahres ist dort das größte HNO-Zentrum Süddeutschlands in privater Trägerschaft entstanden. Wie ist das eigentlich, wenn so eine ganze Klinik umzieht? Anders als ein Umzug zu Hause, stelle ich mir vor.
Ja, also es muss halt viel bedacht werden. Man muss vor allem sicherstellen, dass natürlich die Notfallversorgung weiter lückenlos funktioniert. Wir hatten jetzt den Vorteil, dass wir jetzt zwei Kliniken zusammengeführt haben. Das heißt, wir konnten immer eine Klinik funktionierend halten, während die andere umzog. Wir konnten uns dann schon einrichten, die Notfallversorgung wieder sicherstellen und dann die zweite Klinik umziehen. Und von daher war es für uns jetzt tatsächlich relativ einfach, das zu bewerkstelligen, weil das ist das Hauptproblem.
Das klingt nach der größten Herausforderung dabei. Dennoch könnte ich mir vorstellen, das war stressig. Hatten Sie zwischendrin mal ein Pfeifen im Ohr?
Nein, Gott sei Dank nicht.
Denn 19 Millionen Deutsche, eine unglaubliche Zahl, sind tatsächlich davon betroffen und hatten schon mal einen Tinnitus. Fast 3 Millionen Deutsche leiden dauerhaft darunter. Also das heißt, Tinnitus ist etwas, das kommt mal und geht mal bei den meisten. Wie ist es?
Also was häufig ist, und das denke ich, erlebt jeder irgendwann mal im Laufe seines Lebens, dass so kurzen Piepsen kommt und auch wieder weggeht. Ja? Und das ist, dem ist eigentlich kein Krankheitswert zuzuordnen. Das ist harmlos. Schlimm ist es halt, wenn der Tinnitus entsteht und bleibt und dann zu einer eigenen Symptomatik wird, also abgekoppelt von einer Hörstörung oder einem Schwindel, einfach nur ein Pfeifen im Ohr, das die Menschen dann in ihrer Lebensführung einschränkt und dann wird es ein eigenständiges Krankheitsbild.
Wann sollte jemand denn mit einem Pfeifen im Ohr zum Arzt?
Also früher war es so, da hatten wir gesagt, das ist ein Notfall, also man musste sofort gehen. Heute wissen wir eben, dass die meisten Ohrgeräusche ja auch wieder weggehen. Das heißt, man kann durchaus 24 Stunden, 2-3 Tage warten und mal gucken, ob es nicht von selber wieder weggeht. Und wenn es das nicht tut, dann sollte man tatsächlich auch mal den HNO-Spezialisten aufsuchen, dass eben eine gründliche Hördiagnostik durchgeführt wird, dass man einfach schaut, ist das zum Beispiel begleitet von einem Hörverlust, weil es könnte ja auch ein Hörsturz sein. Witzigerweise ist es so, dass die empfundene Hörminderung oft gar nicht korreliert mit dem, was man da misst. Ja? Das heißt, Menschen sind nicht wirklich in der Lage, ihr eigenes Hörvermögen einzuschätzen.
Interessant, wo kommt das her?
Ich denke mal, was ich nicht höre, das merke ich ja nicht, das weiß ich ja nicht. Wenn ich etwas nicht sehe, dann weiß ich, ich kann es nicht, meinetwegen die Schrift nicht lesen, dann weiß ich, ich habe ein Problem mit den Augen. Aber wenn ich etwas nicht höre, ist es ja nicht da. Und das muss mir jemand anders sagen, dass ich etwas nicht höre. Und deshalb, denke ich, kommt es zustande, dass man das gar nicht merkt, wenn man nicht hört.
Jetzt gab es sogar Hinweise auf Zusammenhänge zwischen Covid-19 und Ohrenleiden, auch speziell dem Tinnitus. Können Sie dazu etwas sagen?
Also es gibt in der Literatur, wenn man jetzt die wissenschaftliche Literatur anguckt, tatsächlich einige Fallberichte, kleinere Fallserien, die tatsächlich berichten, es könne so sein, dass vielleicht im Rahmen der Covid-Infektion Tinnitus entsteht oder eben auch eine Hörminderung und oder Schwindel. Diese drei Dinge muss man zusammenfassen, weil ja das Gleichgewichtsorgan und das Innenohr verbunden sind über die Flüssigkeitsräume. Das heißt, es kann immer eine Hörminderung auch mit einem Schwindel einhergehen. Von daher muss man das als ein Komplex sehen. Ja? Es gibt tatsächlich eine einzige wirklich sehr gute Arbeit, die gut gemacht ist. Die haben auch untersucht, inwieweit überhaupt die Innenohrzellen auch Rezeptoren haben, die das Covid-Virus aufnehmen könnten. Und konnten tatsächlich zeigen, dass die Haarzellen das haben. Das heißt, konnten auch tatsächlich zeigen, dass dann das Virus überhaupt andocken kann an die Sinneszelle und auch in die Sinneszelle eingeschleust werden kann. Die haben eine kleine Fallserie auch gehabt mit 10 Patienten, die also Covid hatten. Und haben dann aber eben sehr unterschiedliche Verläufe beobachtet und schlagen selber auch vor, dass es sein kann, dass jetzt der Tinnitus und die Symptome von Schwindel und Hörminderung, die im Rahmen von Covid entstehen, möglicherweise unterschiedliche Ursachen haben. Also das ist zum einen halt die direkte Virusinfektion ist. Da hatten sie einen spannenden Fall, wo sie im Kernspin tatsächlich zeigen konnten, dass das alles geleuchtet hat und dass es tatsächlich eine Infektion vorliegt. Und dann eben aber auch zum Beispiel die Autoimmunreaktion, die ja nachgewiesen ist, also diese Gefäßerkrankung, die man bei Covid beobachtet. oder eben auch Thrombosen im Ohr.
Wir sprechen über Tinnitus. Es gibt ja Menschen, da wird das Pfeifen im Ohr chronisch. Ab wann gilt denn dann ein Tinnitus als chronisch? Gibt es da so einen Zeitrahmen?
Ja, also man spricht ab 3 Monate von einem chronischen Tinnitus. Und als eigenständiges Krankheitsbild, wenn eben wirklich der Tinnitus an sich das führende Symptom ist und der Patient wirklich sagt, er kann sich nicht mehr konzentrieren, er kann nicht mehr schlafen, er kann sein normales Leben nicht mehr führen.
Das heißt, die Menschen, die zu Ihnen kommen, die kommen schon mit einem hohen Leidensdruck vermutlich.
Einen extrem hohen Leidensdruck, ja.
Und jetzt gibt es die Akutphase und es gibt die chronische Phase. Was ist denn in der Akutphase zu tun, damit es erst gar nicht chronisch wird?
Ja, also wichtig in der Akutphase, wenn jetzt jemand bemerkt, er hat einen Tinnitus, entwickelt akut, wie gesagt, wir als erstes die Diagnostik, dass man erstmal schaut, gibt es Begleitsymptome und dass man vor allem natürlich auch Krankheitsursachen, die auch Tinnitus verursachen können, ausschließt. Also man muss zum Beispiel mal ein Kernspinnen machen, das genau guckt, ist irgendwie am Hörnerven eine Pathologie, ist entlang der Hörbahn irgendwas zu sehen, was jetzt ursächlich für den Tinnitus sein könnte.
Denn es ist so schwer, ins Ohr reinzugucken, ne?
Ja, ins Ohr kann man nicht reingucken. Das Ohr ist eine total komplizierte, dreidimensionale Struktur, die im härtesten Knochen des Körpers versteckt ist. Und wir kommen also nicht direkt ans Innenohr ran. Wir können nur indirekt, zum Beispiel durch Hörprüfverfahren, aufdecken, welcher Teil vom Innenohr geschädigt ist.
Wie wird ein Tinnitus behandelt?
Also wenn in der Akutphase, kann man überlegen, ob man Hochdosis Cortison systemisch gibt, also als Tablette oder als intravenöse Injektion, dass man dann ausschleicht. Man kann auch das Cortison in das Mittelohr injizieren. Da kann es dann über die Rundfenstermembran der Hörschnecke in das Innenohr rein diffundieren. Und ansonsten ist vor allem wichtig, dass man mit dem Patienten schaut, dass er selber auch ein bisschen mitarbeitet und einem erklärt, was war zum Beispiel vorher? War zum Beispiel eine extreme Stresssituation? Gibt es Neigung zu Verspannung im Bereich der Halswirbelsäule? Ist das ein Mensch, der ganz stark knirscht und mit den Zähnen arbeitet? Weil das sind definitive Kofaktoren, einen Tinnitus zu entwickeln. Und wenn man da jetzt eine Ansatzmöglichkeit hat, könnte man zum Beispiel mit einer Krankengymnastik reingehen und die Halswirbelsäule therapieren. Man könnte mit Aufbissschienen, also diese Knirscherschienen, gucken, dass man den Kiefer entspannt.
Um vorzubeugen, dass er dann gar nicht nochmal auftritt.
Genau.
Jetzt greifen ja viele Patientinnen und Patienten zu Vitaminpräparaten und Nahrungsergänzungsmitteln. Der Internist Ulrich Strunz hatte zum Beispiel einen Hörsturz und Tinnitus und hat sich dann mit Magnesium und Sport behandelt und ist so seinen Tinnitus losgeworden. Lässt sich das auf andere übertragen?
Also es gibt wirklich enorm viele klinische Studien auch zu dem Thema der medikamentösen Therapie vom Tinnitus und es ist gerade im letzten Jahr die neue Leitlinie Tinnitus herausgekommen und es ist definitiv so, es gibt keinerlei wissenschaftliche Evidenz, also in Form von klinisch kontrollierten Studien, die belegt, dass es irgendein Medikament gibt, was hilft gegen Tinnitus. Also das muss man leider so sagen. Ja.
Was ist dann die Ursache bei ihm? Hat er sich das eingebildet?
Wahrscheinlich war der Sport gut. Also wir empfehlen das tatsächlich auch, dass die Menschen Dinge tun sollen, die sie entspannen. Und Sport ist natürlich etwas, was viel gerade so muskuläre Verspannungen aufbaut, das auch ein gewisses Glücksgefühl aufbaut. Und das ist natürlich was Gutes. Ja.
Grundsätzlich Sport immer gut. Kann Tinnitus eine Depression verursachen? Hören auch andere meinen Tinnitus? Wo entsteht ein Tinnitus? Viele, viele Fragen zum Thema. Professorin Serena Preyer ist bei uns in SWR1. Leute, Sie haben die Antworten. Wie ist es mit der Depression bei Tinnitus?
Also es gibt tatsächlich Patienten, die so stark belastet sind durch das Ohrgeräusch, dass sie wirklich depressiv werden und dann auch natürlich psychotherapeutische oder sogar psychiatrische Hilfe holen sollten. Man macht es heute so, dass in der ersten Phase der Patient eben, wenn er akut Tinnitus hat, der jetzt unerträglich ist, dann zum Arzt geht, dass man zunächst mal eine sorgfältige Diagnostik macht und dann mit dem Patienten darüber spricht, was die wahrscheinliche Ursache jetzt in diesem Fall ist. Und wichtig ist es, dass man dem Patienten signalisiert, er muss jetzt keine Angst haben, dass er Stimmen hört, also das ist jetzt ganz was anderes, ja, sondern dass es tatsächlich ein Vorgang ist, der jetzt in keiner Weise lebensbedrohlich ist, dass derjenige auch nicht Angst haben muss, dass das immer lauter wird, dass sich das immer weiter steigert. Man weiß heute, dass wenn im Gehirn ein Ton oder ein Geräusch oder ein Rauschen mit starken Emotionen belegt wird, also Angst oder eben auch einer Depression, dass das dann den Hirnkortex, also die Rinde, die Hörrinde, wo wir unseren Verstand haben, sozusagen unser Denken stattfindet, dann denkt, okay, das ist was total Wichtiges, das muss ich mir merken. Ja?
Das verstärkt das wahrscheinlich dummerweise
noch. Und das verstärkt das, genau. Und deshalb ist es total wichtig, dass man am Anfang eben eine ordentliche Diagnostik macht, dass man das runterschraubt, dass man ganz klar sagt, das ist jetzt einfach ein Symptom. Aber man muss cool bleiben dabei, ja. In irgendeiner Form muss man es schaffen, cool zu bleiben. Und wenn man das hinkriegt, dann kann man eigentlich auch davon ausgehen, dass das Ohrgeräusch dann seinen Platz im Leben findet, ohne dass das jetzt das Leben dominiert.
Das sagt sich jetzt so leicht. Uns schreiben ganz viele Hörerinnen und Hörer. Eine Hörerin schreibt beispielsweise auch, sie wurde von den HNO-Ärzten mehrfach abgelehnt und hat dieses Rauschen und das Pfeifen im Ohr und hat tatsächlich dann über Freitod nachgedacht.
Ja, also das ist tatsächlich so, dass es das gibt. Ich meine, dass jetzt Patienten abgelehnt wurden in den Praxen, ich denke, die waren einfach durch Covid einfach so überlastet auch und auch personell eng, dass sie vielleicht eben einfach, sagen wir mal, akute Entzündungen oder Tumoren vorgezogen haben. Das kann sein, ist jetzt sicher nicht richtig, aber dann hätte die Person vielleicht auch einfach in die Klinik gehen sollen, wenn das jetzt akut war. Aber was man eben macht, um zu verhindern, dass das suizidal wird, ist, dass man heute sehr viel mit so einer kognitiven Verhaltenstherapie arbeitet. Und es gibt auch stationäre Einrichtungen, die sich spezialisiert haben auf Tinnitus, psychosomatische Kliniken, die eben Menschen wie diese Hörerin tatsächlich helfen können und auch wirklich helfen können, dass man es hinbekommt, dass das Leben wieder normal gelebt werden kann.
Wie ist es denn eigentlich? Hört der andere gegenüber den Tinnitus?
Nein, sondern die Definition des Tinnitus ist tatsächlich, dass ein Geräusch oder ein Ton gehört wird, der keine äußerliche Schallquelle hat.
Wo entsteht der?
Genau, also man denkt heute, dass Ausgangspunkt ist eine Schädigung in der Hörschnecke, also in der Peripherie, im peripheren Hörorgan. Und dass dann durch Wegfall von Hemmvorgängen oder eben durch Verstärkungsprozesse entlang der Hörbahn dann das Ohrgeräusch generiert wird am Ende.
Seit 2016 sind Sie in Karlsruhe als HNO-Spezialistin. Vorher waren Sie an der Uniklinik in Tübingen. Sie haben in Hamburg studiert, promoviert, Forschungsaufenthalte in Schweden, in England und den USA. Sollten HNO-Spezialisten eigentlich eine große Neugier haben? Ich unterstelle Ihnen die jetzt einfach mal.
Nee, also ich bin sicher sehr neugierig, ja, das stimmt.
Das braucht man, um dann auch zu forschen und zu gucken, wo geht so eine Entwicklung überhaupt hin, oder?
Ja, absolut. Nein, also das gerade die Innenohrforschung ist ein total spannendes Gebiet, muss man sagen, weil das Innenohr, man kann ja ins Innenohr nicht reingucken, anders als ins Auge. Und das Innenohr sitzt im härtesten Knochen des Körpers, versteckt, ist eine ganz komplizierte dreidimensionale Struktur. Und wir haben es immer noch nicht geschafft, technisch nachzubilden, was das Innenohr kann. Also insbesondere Sprache hören im Störgeräusch kann das Innenohr total gut. Wir wissen alle, wenn wir jung sind, haben wir gar kein Problem. Und je älter wir werden, desto mehr Probleme kriegen wir. Und tatsächlich ist das eine unglaubliche Leistung vom Innenohr.
Wie ging es denn bei Ihnen mit der Begeisterung fürs Ohr dann eigentlich los?
Als ich meine Facharztausbildung in Köln gemacht habe, da habe ich mich schon interessiert für so Autoimmunerkrankungen im Innenohr und war dann in Schweden auch am Karolinska-Institut und habe da Präparationstechniken gelernt. Und das ging dann weiter, als ich nach Tübingen kam und dort dann im Hörforschungslabor gearbeitet habe. Ich habe dann an isolierten Hörsinneszellen elektrophysiologisch gearbeitet. Und es ist einfach ein total spannendes Gebiet. Ich meine, manche Menschen interessieren sich für Bananen, ich halt fürs Innenohr.
Was war so das spannendste Ergebnis während Ihrer Forschungszeit in Tübingen, wo Sie heute noch sagen, wow, dass wir das rausgefunden haben, ist sensationell?
Wir konnten tatsächlich zeigen, dass die Hörsinneszellen entlang der Hörschnecke schon elektrophysiologisch abgestimmt sind auf die Tonfrequenzen, für die sie eigentlich zuständig sind. Man muss wissen, dass die Hörschnecke tonotop organisiert ist. Tonotop heißt, dass die tiefen Töne werden sozusagen oben registriert und die hohen Töne werden unten in der Hörschnecke registriert. Und entsprechend sind die dreidimensionale Struktur von der Hörschnecke ist so angeordnet, dass sie das eben besonders gut kann. Also spezialisiert für bestimmte Töne.
Und mit dieser Erkenntnis, wie sind Sie denn damit umgegangen, um das in der Forschung oder auch vielleicht bei, es gibt ja sogenannte Cochlea-Implantate, um so etwas zu übersetzen und für die Patientinnen und Patienten nutzbar zu machen?
Gut, also direkt kann man das nicht übertragen. Es hilft uns tatsächlich bei der Hördiagnostik, weil man eben in der Lage ist, dann Schädigungen an bestimmten Frequenzen wieder genau zu lokalisieren, zu sagen, okay, jemand hat einen Hochton-Schwerhörigkeit, also die muss an der Basis der Hörschnecke sitzen. Also man kann das genau korrelieren. Das Cochlea-Implantat ist ja eine Elektrode, die man in die Hörschnecke reinschiebt. Man versucht möglichst die gesamte Hörschnecke abzudecken, was nicht immer gelingt. Aber die Cochlea-Implantat ist erstaunlich, dass es überhaupt funktioniert, weil es eigentlich viel, viel weniger Frequenzen und viel weniger fein abgestimmt ist als unser Innenohr.
Das ist unglaublich, was hier ankommt an Fragen der SWR1-Hörerinnen und Hörer, Professorin Serena Preyer, HNO-Spezialistin zum Thema Tinnitus bei uns. Überrascht Sie das wahrscheinlich nicht, ne? Thema
Tinnitus? Nein, überhaupt nicht. Es ist ein großes Problem, ja.
Dann gehen wir die Fragen direkt an. Aus Ichenhausen schreibt uns Susanne, ihre Mutter hat seit 20 Jahren Tinnitus. Gibt es nach so vielen Jahren überhaupt noch eine Aussicht auf Verbesserung?
Also tatsächlich gibt es immer wieder Einzelberichte, dass Patienten plötzlich ihren Tinnitus nicht mehr hören. Ich hatte mal einen älteren Herrn, der musste sich irgendeinen Zahn ziehen lassen. Und der kam dann notfallmäßig in die Klinik, weil sein Tinnitus nach 21 Jahren plötzlich weg war. Das hat ihn so schockiert,
dass er wollte ihn wieder
in Notdienst
haben.
Kam. Ja.
Roland aus Degerloch fragt, er hat Rückenprobleme. Kann das auch mit Tinnitus zu tun haben, weil Sie die Halswirbel eben angesprochen hatten?
Ja, also definitiv, man muss sagen, die Wirbelsäule ist ja ein Stab. Wenn auch unten was nicht stimmt, kann das durchaus sein, dass auch die Halswirbelsäule irgendwelche Ausgleichsbewegungen macht oben. Und da lohnt es sich sicher, wenn man sowieso in krankengymnastischer Behandlung ist, den oder die Krankengymnastin anzusprechen. Und wenn die so manuelle Therapie beherrschen oder Osteopathie, dass die einfach mal gucken, ob da oben irgendwas nicht stimmt, weil das kann tatsächlich ein Mechanismus sein.
Aus Bretzfeld, Schrannert schreibt, kann Oropax das Gehör schädigen oder sogar Tinnitus auslösen?
Nein, also Oropax eigentlich nicht. Da steckt man sich ja diese gefettete oder gewachste Watte eigentlich außen ins äußere Ohr und da kann eigentlich kein Tinnitus ausgelöst werden. Es kann höchstens sein, durch diesen Okklusionseffekt man während das Zeug drin ist, vielleicht ein Rauschen hört oder vielleicht auch, wenn man einen Tinnitus hat, diesen lauter hört, aber auslösen kann das nichts.
Rauschen ist das Stichwort für Monika aus Gemmingen. Sie fragt, zählt ein ständiges Rauschen bei Stress auch zu Tinnitus?
Ja, also Tinnitus kann unterschiedliche Qualitäten haben. Das kann ein Rauschen sein. Das können mehrere Töne sein, das kann ein Ton sein. Es gibt ganz unterschiedlich beschriebenen Tinnitus und Rauschen kann dazu gehören, wenn er viele Monate anhält. Ja.
Aus Gerabronn fragt Knut, Ohrenputzen, Ohrenschmalz, welches Gerät eignet sich am besten?
Da muss man leider zum HNO-Arzt gehen. Also selbst ich gehe zum HNO-Arzt, wenn meine Ohren schmutzig sind und lasse sie mir reinigen. Das Problem, also wir, wenn der HNO-Arzt das macht, benutzt er ja das Mikroskop und macht das normalerweise unter dem Mikroskop, damit er eben nichts kaputt macht. Die Q-Tips, die man in der Drogerie kaufen kann, da steht tatsächlich auf der Schachtel nicht drauf, dass sie dafür gedacht sind, Ohren zu reinigen. Warum Menschen das glauben, dass sie dazu geeignet sind, das weiß ich nicht.
Aber das hört man immer wieder, soll man ja nicht machen. Ne?
Nein, soll man nicht machen. Also die Regeneration der Haut im äußeren Gehörgang, die arbeitet eigentlich allen Schmutz, der da drin ist, von innen nach außen und schiebt den Ohrschmalz raus. Und es ist völlig ausreichend, wenn man ein normales Ohr hat, dass man eben beim Haarewaschen oder Duschen einfach ein bisschen Wasser reinlaufen lässt. Ohrschmalz ist wasserlöslich. Und wenn man dann mit dem Handtuch so ein bisschen das abtupft, den Eingang, dann ist eigentlich das schon genug Reinigung. Der Ohrschmalz ist besonders sauer, ist auch besonders klebrig. Und das heißt, wenn jetzt zum Beispiel ein Insekt mal den Weg, meinetwegen, wenn man auf der Wiese liegt, findet, in den Gehörgang, dann bleibt es kleben. Das ist also auch wirklich ein Schutz. Also Ohrschmalz ist eigentlich was Gutes und man sollte ihn nicht bekämpfen.
Wie oft ist so eine Reinigung beim HNO dann vorgesehen? Was sagen Sie da?
Das ist sehr unterschiedlich. Es gibt Patienten, die haben nie Probleme. Und dann gibt es tatsächlich Menschen, die kommen auch zu mir in die Sprechstunde alle Vierteljahr und müssen sich die Ohren reinigen lassen, weil sie eine lebhafte Ohrschmalzproduktion haben. Aber das ist individuell unterschiedlich und hat keinen Krankheitswert.
Für HNO-Erkrankungen gibt es da eigentlich sowas wie eine Hochsaison?
Ja, tatsächlich im Winter ist normalerweise mehr zu tun, weil die ganzen Infekte der oberen Atemwege dazukommen. Und das ist klar, das ist dann so die Zeit, wann die HNO-Praxen überlaufen sind und auch wir.
Mittelohrentzündungen, auch ein ganz großes Thema. Wie lässt sich denn da am besten drauf reagieren?
Also die akute Mittelohrentzündung entsteht ja häufig im Rahmen eines Infektes der oberen Luftwege. Und da muss man tatsächlich auch einen HNO-Arzt aufsuchen. Man ist heute so ein bisschen weg von dieser flächendeckenden Antibiotikagabe. Man macht das heute nur noch, wenn auch wirklich hohes Fieber dabei ist oder wenn es eine beidseitige Mittelohrentzündung ist. Ansonsten kann man auch mal den Verlauf der Krankheit einfach abwarten. Aber wenn starke Schmerzen sind, dann muss man ja was unternehmen. Also das ist schon auch eine sehr unangenehme Erkrankung.
Ja. Dann kommen weitere Fragen rein aus Eutingen von Ulrike. Ihr Sohn hat ein, Sie werden sagen können, was das genau ist, ein Cholesteatom, wurde operiert. Inzwischen ist er 15, vor 3,5 Jahren wurde es operiert. Sie fragt jetzt, kann das wiederkommen?
Also beim Cholesteatom, das ist eine sogenannte Knocheneiterung oder man kann es auch sich vorstellen wie Karies im Ohr. Das heißt, tatsächlich verursacht dies eine Zerstörung des Knochens im Ohr und man muss, wenn man es operiert, wirklich alles entfernen, damit es nicht wiederkommen kann. Und gerade bei Kindern und Jugendlichen kann es sein, dass das sehr diffus wächst und dass es rezidiviert. Normalerweise hat der Operateur bei der Operation einen guten Eindruck, ob er es sicher entfernen konnte oder nicht und vergibt dann schon die Empfehlung ab, ob man nach einem Jahr eine sogenannte Second-Look-OP machen muss, also noch ein zweites Mal in das Ohr reinschauen. Wenn der Operateur aber jetzt den Eindruck hatte, er hat alles entfernt, dann hat man heutzutage tatsächlich die Möglichkeit, auch mit einer speziellen Aufnahmetechnik, so einem Kernspin, mit einer speziellen Diffusionstechnik zu gucken, ob Cholesteatom irgendwo nachgewiesen werden kann. Und das ist dann auch möglich, obwohl man zum Beispiel durch Knorpelscheiben, die bei der Operation eingebracht werden, nicht hindurch gucken kann. Also das ist eine sehr elegante Methode, um nachzugucken.
Also die Möglichkeiten gibt es und Second Look, hat sie geschrieben, hat es auch schon gegeben. Also da sind die Aussichten gut. Nachfrage von Klaus Kerscher zum Thema Tinnitus und Covid-19. Er hatte die Erkrankung und die Ärzte vermuten jetzt, dass er einfach Nachwehen, den Tinnitus durch Covid-19 bekommen hat. Und die raten ihm zum Durchhalten. Er wüsste gerne, was er tun kann.
In dem Fall gilt tatsächlich die generelle Empfehlung, die man eigentlich jedem Tinnituskranken geben muss. Gucken Sie, dass Sie entspannende Dinge für sich finden, die Sie gerne tun. Sei das jetzt der Spaziergang in der Natur, sei das Sport, Workout, sei es ein gutes Essen, gut duftende Blumen.
Alles, was Spaß macht.
Alles, was Spaß macht, hilft tatsächlich gegen Tinnitus.
Ja. Ganz wichtige Frage kommt aus Feldstetten von Oliver. Der sagt, bei 19 Millionen Deutschen, die schon mal einen Tinnitus hatten, müsste das doch für die Pharmaindustrie wirklich interessant sein, ein Medikament zu entwickeln. Wie ist da der aktuelle Stand?
Genau, also Tinnitus an sich müssen wir davon ausgehen, dass das viele Ursachen hat. Das heißt, also ein Medikament, das Medikament gegen Tinnitus kann es eigentlich nicht geben, weil Tinnitus einfach nicht eine einheitliche Erkrankung ist. Aber tatsächlich ist es so, dass die Pharmaindustrie in den letzten 10 Jahren zunehmend die Schwerhörigkeit, die Innenohrschwerhörigkeit für sich entdeckt hat. Und es gibt diverse Forschungsansätze, wo Medikamente entwickelt werden. Bei uns an der Klinik tatsächlich machen wir gerade eine Phase-1-Studie mit einem solchen innovativen Medikament, das gegen Innenohrschwerhörigkeit, in unserem Fall jetzt gegen Altersschwerhörigkeit, helfen soll.
Können sich da Interessierte noch melden, die jetzt wahrscheinlich
sagen, würde ich gerne. Die können sich auch melden, ja. Die sollten allerdings keinen Tinnitus haben. Das ist in dem Fall ein Ausschlusskriterium. Aber eine Schwerhörigkeit wäre interessant für uns, ja.
Das ist schon mal gut. Und Infos zu Tinnitus haben wir natürlich auch noch verlinkt bei uns auf der Seite. Da gibt es nämlich sehr gute Anlaufstellen.
Ja, also ganz wichtig, glaube ich, ist die Deutsche Tinnitusliga. Das kann man wirklich empfehlen, wenn Menschen einen quälenden, chronischen Tinnitus haben, dort den Kontakt zu suchen. Die Tinnitusliga hat einen hervorragenden wissenschaftlichen Beirat, informiert extrem gut. Die Mitglieder dort sind gut vernetzt. Und man gibt sich untereinander Tipps oder weiß auch um die Zentren, die gut mit Tinnitus umgehen können. Also ich kann nur jedem, der jetzt da unter diesem chronischen Tinnitus leidet, empfehlen, da mal Kontakt aufzunehmen.
Als Chefärztin für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde sind Sie auch als Fachgutachterin immer wieder gefragt. Was war denn der letzte Fall, den Sie zu begutachten hatten?
Schwindel nach einem Unfall. Und da ist es manchmal natürlich sehr schwer zu beweisen, dass da ein direkter Zusammenhang zu dem Unfall besteht. Und Da muss man dann genau gucken.
Wie gehen Sie da vor? Ist ja was Kriminologisches fast.
Ja, das ist insofern kriminologisch, dass es natürlich zum einen wirklich Menschen gibt, die nach einem Unfall einen Schaden davontragen, aber natürlich auch Menschen gibt, die vielleicht ein gewisses pekuniäres Interesse haben, zum Beispiel irgendwelche Rentenanliegen oder eben auch Geldforderungen, die da im Raum sind. Und da muss man natürlich schon prüfen, ist das jetzt berechtigt? Ist derjenige wirklich geschädigt? Oder ist es halt jemand, der versucht, irgendwie Geld aus einer Situation rauszuschlagen?
Zu welchem Schluss sind Sie gekommen?
Nein, das war ein Opfer.
Das hat man dann ja vielleicht auch lieber, wobei es, ja.
Ja, natürlich, klar. Ja. Aber das ist, finde ich, auch ganz schwierig tatsächlich. Also wenn Patienten kommen, sind Patienten Patienten. Und ich glaube natürlich jedem Patienten, was er mir erzählt, zunächst mal. Und bei Gutachtenfällen muss man natürlich schon noch mal ein bisschen genauer hingucken. Und man kann eben nicht alles glauben, was derjenige oder diejenige erzählt. Ja.
Jetzt Freitagvormittag, 11.38 Uhr. Wo wären Sie normalerweise?
Normalerweise wäre ich im OP.
Was steht da vielleicht dann auch am kommenden Montag auf dem Programm? Wissen Sie das schon?
Montags ist tatsächlich mein Sprechstundentag. Da mache ich wirklich von morgens bis abends Sprechstunde. Aber Dienstag geht das oft los, meistens mit Kindereingriffen, weil die Kinder halt nicht so lange nüchtern sein können, sind die meistens die Ersten auf dem Programm. Das ist dann vielleicht eine Polypenentfernung mit Paukenröhrcheneinlage. Kinder haben ja häufig Ergüsse im Mittelohr. Und dann kann es eine Tumoroperation sein anschließend oder es kann ein mittelohrchirurgischer Eingriff sein oder eine Nasennebenhöhlenoperation. Das ist sehr unterschiedlich.
Lässt sich das überhaupt sagen, was so die häufigsten Eingriffe sind?
Ja, also wir haben, denke ich, einen guten Mix. Wir haben ungefähr gleich viel Nasennebenhöhleneingriffe und ohrchirurgische Eingriffe bei uns an der Klinik. Und dann kommen auch schon die Tumoreingriffe in der Häufigkeit.
Ja. Jetzt gibt es ganz viele unnütze Operationen, gerade bei uns in Deutschland. Vor allen Dingen Hüft- und Knieoperationen sind das. Gibt es das im HNO-Bereich vielleicht auch?
Also wenn ich jetzt gerade, weil wir ja beim Thema Ohr sind, auf die Ohrchirurgie gucke, dann würde ich mal sagen, eigentlich nein. Ich denke, also wenn Eingriffe am Ohr durchgeführt werden, dann ist es meistens, um chronische Entzündung zu beheben oder um eine Schwerhörigkeit zu korrigieren. Und das ist natürlich etwas, das, denke ich mal, ist schon sinnvoll. Also da kann man, glaube ich, nicht viel diskutieren. Da kann man auch nichts mit Krankengymnastik machen oder mit Medikamenten, sondern das sind tatsächlich Erkrankungen, die operativ saniert werden müssen.
Ja. Wie ist es mit Mandeln? Die hat man früher häufig rausgenommen, macht man heute eher nicht.
Genau, also Mandeln, die Mandelentfernung ist ja eigentlich ein einfacher und schneller Eingriff, ja. Aber man muss sagen, dass die Komplikationsrate eben mit schwerwiegenden Komplikationen, das heißt Menschen, die verbluten nach einer Mandeloperation, davon gab es auch in Deutschland, bis, sagen wir mal, vor vielen Jahren, als wir es jetzt eben regelmäßig gemacht haben, immer 1 bis 5 Fälle im Jahr,
tatsächlich,
die tatsächlich gestorben sind nach einer Mandelentfernung. Und vor diesem Hintergrund muss man eben die Indikation einer Mandelentfernung sehr, sehr präzise stellen und muss sich wirklich Gedanken machen, ist das jetzt nötig in dem Fall?
Scheint ja gar nicht mehr so nötig zu sein, wenn man drauf guckt, wie häufig das früher gemacht wurde und wie selten heute eher, oder?
Genau, also heute sagt jetzt, ist unsere Leitlinie bei der Indikationsstellung für die Mandelentfernung, dass so 5 bis 7 eitrige Mandelentzündungen, also eitrig heißt, dass man auch wirklich ein Antibiotikum einnehmen muss, um das zu behandeln, dass das ein guter Grund ist, um die Mandeln noch komplett zu entfernen. Und wenn die Mandeln jetzt nur groß sind und vielleicht Virusentzündungen ablaufen, also das heißt, man muss kein Antibiotikum geben, dann würde man heute ein Verfahren wählen, wo man die Kapsel der Mandel stehen lässt. Also man macht eine intrakapsuläre Mandelentfernung und da ist das Blutungsrisiko deutlich weniger.
Jedes Jahr kommen 270.000 neue Fälle in Sachen Tinnitus dazu. Deswegen gibt's ganz, ganz viele Nachfragen zum Thema. Professorin Serena Preyer bei uns in SWR1 Leute. Wichtiges Thema schneidet gerade Wolfgang aus Esslingen an. Und er sagt, wie sieht es denn aus mit den Apps zur Neurotherapie bei Tinnitus? Was können Sie dazu sagen?
Also inzwischen gibt es ganz, ganz viele von diesen digitalen Gesundheitsanwendungen, wie das ja offiziell heißt. Da muss man wirklich genau hingucken. Es gibt schlechte und es gibt gute. Was es noch gar nicht gibt und deshalb auch die neue veröffentlichte Leitlinie nimmt eigentlich vorsichtig Stellung dazu. Es gibt keine wissenschaftlich kontrollierten Studien, ob das wirklich was hilft. Was mir ganz gut gefällt an den Tinnitus-Apps ist, dass der Betroffene selbst was in die Hand bekommt, womit er, wenn er damit täglich arbeitet, selber aktiv werden kann gegen den Tinnitus. Und ich glaube, dass das eigentlich eine gute Sache ist, wenn man in die selbstbestimmte Therapie kommt.
Das lässt sich auch aus ganz, ganz vielen E-Mails der Hörerinnen und Hörer rauslesen, die sagen, ja, ich möchte gerne einfach etwas tun. Das, was mir die Ärzte raten zum Durchhalten, das reicht mir nicht. Ja. Und da war wirklich ihr Rat zu sagen, einfach die Dinge, die Spaß machen, sich was Gutes tun, ne? Ja. Das ist der wichtigste Tipp dazu. 4 von 10 Ärzten raten angehenden Kollegen ab, den Beruf nicht mehr zu ergreifen. Das ist eine schockierende aktuelle Studie aus dem Ärzteblatt. Wie sehen Sie es denn? Sie sind jetzt so begeistert vom Thema Ohr. Ich würde Ihnen unterstellen, Sie würden es nochmal machen.
Also ich glaube immer noch, dass der Arztberuf einer der schönsten Berufe überhaupt ist. Also ich meine, egal was draußen passiert in der Welt, sei jetzt ein Ukraine-Krieg oder sei es Corona, es ist doch immer, dass ich sagen kann, jeden Morgen, wenn ich an meine Arbeit gehe, das, was ich tue, ist sinnvolles Tun. Und ich bin stolz auf das, was ich tue. Und es macht mir unglaublich viel Spaß, auch immer noch.
Wie ist es mit jüngeren Kolleginnen und Kollegen? Denn für die wird die Situation ja vielleicht dann auch herausfordernder.
Also ich denke, dass die meisten Kollegen das genauso sehen. Ja, dass wer diesen Beruf ergreift, muss es ergreifen, weil er ein Herz für Menschen hat und weil er Menschen helfen möchte. Anders macht das gar keinen Sinn. Wenn ich jetzt Geld verdienen will, dann sollte ich was anderes tun. Das ist meine persönliche Meinung dazu. Sicher kann man noch daran arbeiten, dass die Arbeitsbedingungen in deutschen Krankenhäusern und überhaupt im Krankenhaus besser werden, dass die viel besungene Work-Life-Balance vielleicht noch besser gelebt werden kann. Aber ich denke, wenn es um Patienten geht, sagen wir mal, es ist Feierabend und es kommt jetzt ein echter Notfall in die Klinik, dann würde jeder von meinen Kollegen in meinem Team, und wir sind 20, würde überhaupt kein Problem haben damit, diesen Patienten jetzt zu versorgen. Schwierigkeiten hätte er damit, wenn man ihm jetzt sagt, er muss irgendeine administrative Tätigkeit ausführen. Dazu hätte er keine Lust, er würde nach Hause gehen.
Wobei es ja Ärztinnen und Ärzte gibt, die durchaus von schockierenden Zuständen in unseren Krankenhäusern berichten. Beispielsweise die Unfallchirurgin Sarah Eitasch, jetzt gerade in einer Sendung bei den Kollegen von Leute in Rheinland-Pfalz. Die sagte also, operieren nach 20 Stunden Dienst, das ist zulässig, das käme regelmäßig vor. Assistenzärzte, die während der OP eingeschlafen sind. Haben Sie das auch schon erlebt?
Also aus meiner eigenen Erfahrung kann ich das nicht nachvollziehen. Und in Deutschland sind die Regularien so eindeutig, dass man nach 20 Stunden Dienst nicht operieren darf. Wundert mich jetzt, dass es zuverlässig war. Muss dann irgendwie auch eine besondere Situation gewesen sein.
Dann kommt eben der Notfall und dann ist niemand anderes da.
Ja, aber das kann eigentlich in einer, sagen wir mal, strukturierten Klinik mit einer normalen personellen Besetzung nicht sein. Ja. Also es ist heutzutage eigentlich eher so, dass dann die Kapazitäten gekappt werden, dass Patienten verschoben werden, was für die Patienten auch schlimm ist, muss man sagen, ja, als dass jetzt das gegen das Arbeitszeitgesetz verstoßen wird. Also das Arbeitszeitgesetz im deutschen Krankenhaus ist ein wichtiges. Ja.
Dann sage ich danke für den Besuch in SWR1 Leute, Professorin Serena Preyer.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute.